Social Media zum Beispiel ist eben, wie gesagt, ist nicht noch ein neuer Werbekanal. Es ist die Möglichkeit, Nähe zu Menschen auf massenhaften Level herzustellen. Dafür brauche ich aber Grundfähigkeiten als Führungskraft, zuhören und antworten zu können und sprechen zu können.
Der Erfolg eines Unternehmens hängt ganz entscheidend von der Führungskultur im Unternehmen ab. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen zufrieden fühlen, steigt die Produktivität um bis zu 20%. Doch die Frage lautet, wie kann das bei dem hohen Druck der Zeitverdichtung und den vielen operativen Aufgaben gelingen? Lausche den Deep Talks und erhalte erprobte und praxisnahe Führungswerkzeuge für eine sinn- und menschenorientierte Führung. Erlebe gleichzeitig, wie eine positive innere Haltung den Unterschied bei meinen Gästen gemacht hat. Ich bin Norm Ulbrich und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Führen mit Herz und Verstand.
Heute darf ich euch einen ganz besonderen und wunderbaren Gast ankündigen. Er ist eine prägende Figur im Bereich der digitalen Transformation und hat als Professor für Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School viele Jahre zukünftige Führungskräfte ausgebildet. Seine interdisziplinären Fähigkeiten helfen ihm heute dabei, Unternehmen bei dem komplexen Prozess der digitalen Transformation zu unterstützen. Er ist nicht nur national, sondern auch international als Keynote-Speaker gefragt und kombiniert seine tiefgreifenden historischen Kenntnisse meisterhaft mit aktuellen digitalen Trends. Seine akademische Karriere begann er mit einem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie einer Promotion an der Universität Köln. Seine Expertise wird nicht nur in Unternehmen geschätzt, sondern auch in der Politik. Er war Mitglied des Beirats Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium und ist seit 2015 Digitalbotschafter des Wirtschaftsministers Nordrhein-Westfalen. Außerdem engagiert er sich schon seit vielen Jahren als Investor und Business Angel in verschiedenen digitalen Startups. Privat ist er ein stolzer Vater und hat eine Schwäche für Käsekuchen. All diese Facetten machen ihn zu einem unglaublich vielseitigen und inspirierenden Gesprächspartner. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, Clemens Skibicki.
Boah Mensch, wer ist denn das, den er gerade vorgestellt hat? Soll ich das sein? Er hört ja hier, guck mal, Biografie an. Ich könnte aber ein paar Punkte zurechtrücken. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich bin viele Jahre in dem Thema drin, ist vollkommen klar. Ich habe BWL, VWL studiert und dann halt noch Professor für Marketing und Marktforschung war ich 15 Jahre lang. Aber diese verschiedenen Blickwinkel habe ich eigentlich gelernt in meiner Grundausbildung als Wirtschaftshistoriker. Da hatten wir nämlich, das klingt vielleicht ein bisschen irre, für die meisten Leute, also die haben damals bei uns abfällig gesagt, ach, bist du da beim Es war einmal Lehrstuhl? Und nebenan waren die Wirtschaftsgeografen, da hieß es dann Stadt, Land, Fluss. So, das war eigentlich ganz schön gemeint, ja. Aber was sie nicht verstanden haben, dass es einen riesen Vorteil hat, Blick auf Strukturwandel zu verstehen. Wir hatten bei uns im Seminar waren Kollegen, das waren ausgebildete Historiker, die konnten also super Quellenkritik, die konnten verstehen, also beschreiben, was war. Ich war dann mit der ökonomischen Perspektive eigentlich so eher für die Perspektive da, warum ist das denn passiert? Also es war die ökonomische Logik dahinter. Und dann hat man noch so ein bisschen Soziologen dabei, also was bedeutet mit den Menschen? Und wenn die drei Dimensionen zusammenpasst, war das sehr, sehr hilfreich, eben alles zusammenzufassen. Und in vielen Disziplinen lernst du eigentlich eher den einseitigen, eindimensionalen Blick darauf. Und genau die Perspektive, die ich da gelernt habe, habe ich dann eben anwenden können, als das losging mit dem digitalen Strukturwandel. So vor allen Dingen 2004 mit Facebook, 2005 mit YouTube, 2006 Twitter, dann das Smartphone 2007, habe ich gemerkt, die Leute machen genau das Gleiche. Ja, also die Technologie war da, das war die eine Dimension, das konnte man beschreiben. Das andere, warum war das vorteilhafter? Und die soziologische Dimension, warum machen die Menschen das eigentlich und warum haben die anderen Schwierigkeiten, sich daran anzupassen, weil sie eben was anderes gelernt haben. Und aus diesem ursprünglich mal gelernten dreidimensionalen Blick ja verschiedene Konzepte eben für das, was ich heute mache, im weitesten Sinne Unterstützung von Change Management eigentlich gelernt. Mhm. Also die Politik, du hast gesagt, die hören darauf. Nee, die hören nicht darauf. Ich war da 5 Jahre in diesem Beirat Digitale Wirtschaft und das war interessant zu sehen. Ich war da, glaube ich, immer so der, ich sagte, aber wieso macht ihr denn nicht, verdammt nochmal? Und dann, ja, alles schön, haben wir gehört, jetzt gehen wir mal ein paar Fotos machen. Das ist eigentlich so die Hauptperspektive. Und bei dem Nordrhein-Westfalen muss ich auch noch sagen, das war der Wirtschaftsminister davor, der hat mich da hingeholt. Heute, die kennt mich wahrscheinlich gar nicht, die da heute im Amt ist. Mehr, das ist auch schon wieder vorbei, hätte ich mal aktualisieren müssen. Aber okay. Ist auch nicht schlimm, ja. Weil ich muss sagen, die Politik ist nur eine Dimension davon. Es ist schlimm. Ich verstehe, wie Politik funktioniert, aber es ist schlimm, dass die einfach die grundlegenden Rahmenbedingungen für die Politik da sein müsste, nämlich die Stellung der Rahmenbedingungen, dass sie das eigentlich verstehen, was das digital vernetzte Zeitalter da ausmacht. Deswegen bin ich auch froh, da eigentlich nicht mehr irgendwie in irgendeiner Weise aktiv zu sein.
Und du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja deine akademische Karriere dann auch an den Nagel gehängt. Genau. Kann man das so sagen? Ja.
Ja, das ist einfach, also ich, man muss dazu sagen, meine akademische Karriere war immer verschiedenen Strukturbrüchen gefolgt. Also ich habe halt, können wir vielleicht nachher noch mal drauf kommen, wenn es darum geht, was prägt einen, was treibt einen. Ich habe halt BWL studiert, eher so aus dem Grund, also, ja, Mensch, weiß gar nicht, was ich machen sollte. Und mit BWL machst du nichts falsch. Das ist auch bewahrheitet so, das ist wirklich. Dann habe ich aber gemerkt, dass da doch ziemlich viel Erbsenzählerei dabei ist. Dann habe ich noch VWL hinterher studiert, weil ich da einmal durch Zufall in der VWL Vorlesung gelandet bin, dachte, Mensch, das ist ja das Große und Ganze, ist ja viel interessanter. Deswegen habe ich das da dran gehängt und habe dann zuerst bei einem Marketing-Lehrstuhl angefangen zu promovieren, also meine Doktorarbeit dazu schreiben. Habe dann gemerkt, das passt menschlich überhaupt nicht mit dem Doktorvater, habe es dann hingeschmissen und bin dann bei Wirtschaftsgeschichte gelandet. Und deswegen war ich wahrscheinlich mutmaßlich der einzige Wirtschaftshistoriker, der auch Professor für Marketing und Marktforschung war. Also ich kenne zumindest keinen anderen, also das weiß nicht, vielleicht kann man das Gegenteil nachweisen. Das war dann irgendwie schon besonders. Und nach 15 Jahren der verschiedenen Tätigkeiten, also ich war dann immer an der Hochschule auch, aber das war für mich wichtig und interessant. Aber ich war jetzt nicht so sehr Vollblut-Akademiker im Elfenbeinturm. Ich habe dann verschiedene Firmen gegründet, habe viel beraten und habe dann eben aus verschiedenen eben Firmen, die ich selber gegründet habe, immer viel transferiert, habe immer die Verbindung hergestellt. Und das war dann eben auch sehr gut, dass ich für Firmen, die ich dann aufgebaut habe, konnte ich dann eigentlich auch die besten Talente aus dem Studium direkt rekrutieren. Da haben viele dann bei uns gearbeitet. Das war toll, das war eine gute Mischung, weil du kannst sie ausbilden, du verstehst, du kannst eigentlich das ausbilden, was schon sehr praxisorientiert ist. Also haben, glaube ich, alle Seiten davon profitiert. Und dann gab es aber so irgendwann einen Punkt, 15 Jahre sind halt irgendwann genug. Und dann bin ich da, 2019 war das, glaube ich, habe ich dann gesagt, komm, ich arbeite jetzt doch lieber mit Unternehmen nur noch zusammen. Vielleicht war ich auch einfach zu alt. War ich zu alt irgendwann vielleicht.
Ah, okay. Das heißt, du hast ja vorher, hast du gesagt, hast du schon Firmen gegründet. Das heißt ja auch als Führungskraft, als Unternehmer, als Lenker quasi hast du ja Erfahrungen, die du dann heute ja mitbringst. Und dann bist du 2019 und dann hast du dich pünktlich zu Corona quasi kurz davor selbstständig gemacht.
Ja, das war ein sehr unglückliches Timing eigentlich. Nein, ich war vorher auch schon selbstständig.
Ja, genau. Aber ja, das glaube ich. Ja.
Ich habe dann noch, habe den Großteil meiner Woche sowieso in den Jahren vorher schon immer in Firmen verbracht und hatte das eben dann reduziert auf Lehrdeputat in der Hochschule. Ich habe es noch gern gemacht, dann habe ich aber irgendwann gesagt, komm, jetzt, also Lehrberufe sind tolle Berufe, muss man sagen. Ja, aber sie haben auch gewisse Verschleißerscheinungen. Und das war dann bei mir irgendwann nach 15 Jahren spätestens der Fall. Dann habe ich gesagt, komm, dann gehst du jetzt mal, jetzt machst du dich vollkommen selbstständig. Ich hatte dann eben auch noch ein paar Gründungen, die meine Anteile verkauft. Also habe dann gesagt, komm, das kriegst du auch finanziell hin, alles gut, machen wir das mal. Und dann kam Corona. Das war dann ein bisschen, da habe ich dann gesagt, ach Mensch, wäre vielleicht doch ganz gut, wenn du vielleicht einen Angestelltenjob noch behalten hättest. Aber im Endeffekt, nein, alles gut, weil es ist ja nicht, geht ja nicht nur um Geld, es geht ja eben auch um die Art, wie du leben willst, die Art, wie du arbeiten willst. Und das war dann einfach schon, also alles gut und alles hat seine Phase. Es geht ja nicht darum, ob es gut oder schlecht ist, sondern alles muss ja passend zur Lebensphase sein.
Mhm. Ja, das war, würde ich sagen, in meiner Biografie, in meiner Erwerbsbiografie war das ähnlich. Ne? Da gab es auch so Phasen. Jetzt bin ich halt in der. Corona, ich gucke ja gerade, wenn ich an meinem Monitor vorbeigucke, da ist so ein Whiteboard und da hängt so ein Satz, Corona schenkt mir etwas Unbezahlbares, steht da drauf. Den Satz konnte ich direkt nach dem ersten Lockdown nicht hinschreiben. Da war ich irgendwie sehr deprimiert, hatte Angst vor Zukunft und was da kommt und die Welt geht unter. Also es war schon extrem, hat so 2-3 Wochen gedauert. Ich habe mit einem guten Freund, der hatte ein Marketingunternehmen, dem ging es also genauso. Und wir haben uns dann so früh morgens in so Coaching-Sessions quasi wieder aus diesem Loch gezogen. Also wir haben uns jeden Morgen 6 bis 7 getroffen, also virtuell. Mhm. Und haben dann überlegt, was können wir jetzt machen und wie ist das für uns eigentlich und wie geht's uns und so. Und nach 2,5 Wochen habe ich diesen Satz aufgeschrieben. Und zwar aus tiefstem Herzen habe ich den aufgeschrieben, ne, weil ich wirklich dachte, es war dann wirklich geil, Zeit zu haben für Dinge, die ich unternehmerisch schon immer machen wollte in meinem Unternehmen. Es war wirklich geil, abends am Esstisch zu sitzen oder tagsüber mit meinem Sohn irgendwie rauszugehen. Und es war also wirklich geil, ne? Also davor war es halt irgendwie, hätte ich auch machen können, aber ich habe halt gedanklich ums Überleben gekämpft. Die Frage, du beschäftigst dich ja mit dem Thema Transformation, Veränderung in diesem Kontext. Wie hast du das erlebt? Weil uns wird ja manchmal vorgeworfen, wir reden sozusagen sehr viel über Theorien, aber das war ja sozusagen eine praktische Anwendung für uns.
Ich hatte das knallhart wie du auch und als jeder Selbstständiger, ich würde mal behaupten, dass die Wirkungen von den Corona, gar nicht mal Corona an sich, sondern Corona natürlich den Einschränkungen, die wir da in Kauf nehmen mussten, die haben natürlich schon sehr viel mit uns gemacht. Was ich damals gemacht habe, ich habe mich damals mit Pandemie, also erster, was man als Historiker macht, man beschäftigt sich mit Pandemien in der Geschichte. Und dann ist genau das eingetreten, also was ich eigentlich relativ am Anfang von Corona nachgelesen hatte. Weil die spanische Grippe vor 100 Jahren, die endete nach ungefähr 3 Jahren. Und zwar natürlich nicht medizinisch, weil es gab keine Impfstoffe, sondern die endete sozial. Wie natürlich, wenn du dreimal drüber nachdenkst, wie alle Pandemien der Geschichte. Das heißt, es gab dann natürlich, ja, es gab sehr viele Opfer und. Alles schlimm, aber irgendwann haben die Leute keine Lust mehr. Und dann sagen die, Leben geht weiter. Und das haben die dann auch gemacht und so war das eben auch. Und da kommt so ein Punkt, den kannst du nicht bestimmen, aber irgendwann ist halt auch aus. Also, und nochmal, damit dir das klar wird, wie sollten denn, ist ja nicht so, dass Corona was ist, was wir als erste und einzige Generation der Menschheitsgeschichte gehabt haben. Und wenn du dann siehst, was es bei eben Pandemien von Pest, Pocken bis so weiter gab, das ist Wahnsinn, das ist irre. Und wenn du dann liest, die Originalquellen, also zurück, lernst du dann eben danach zu schauen, wie haben die Leute das denn damals wahrgenommen? Und da gibt es halt genug Quellen. Und da wird dir klar, dass das halt ein Prozess ist, den wir alle nicht mehr erlebt hatten, aber der eigentlich in der Geschichte der Menschheit, den langen Bahnen, die du als Historiker dir anschaust, relativ normal ist. Ich selber habe es aber genauso empfunden und das mache ich ja auch heute für mein Change-Management-Konzept, habe ich das sehr stark empfunden oder sehr viel davon gelernt. Also die Situation erstmal anzunehmen, das fällt einem schwer, das dauert einfach. Man geht erstmal durch die normalen Phasen. Ich finde das alles bescheuert, das kann doch wohl nicht wahr sein und. Damit bist du nicht frei, weil mein Job macht mir sehr viel Spaß und er war mit sehr viel Reisen und sehr viel Events zu tun. Und dann hatte ich dann immer, ich wurde auch teilweise sehr, also wo ich mich im Nachhinein ein bisschen schäme, wo ich dann teilweise aggressiv gegenüber Leute wurde, die so, ja, aber ist doch alles nicht so schlimm. Ich so, was machst du beruflich? Also das heißt, die haben in ihrem Job überhaupt keine Einschränkungen gefühlt, deren Geld kam einfach. Ja, das heißt also, Beamte haben keine Einschränkungen geführt. Einige habe ich noch gefreut, wir haben gar keine Internetstruktur, wir können zu Hause bleiben. Die nächsten sagten, ja, okay, ist schon anstrengend, weil ich bin Lehrer und das ist alles schwierig und. Der nächste, aber Geld zum Beispiel kam und sowas Profanes wie Geld, aber als Selbstständiger, wenn du halt keine Kunden, keine Auftritte wahrnehmen kannst, kommt einfach kein Geld rein. Und das hatten halt sehr viele nicht. Und das war bei mir schon, das war schon prägend. Aber deswegen habe ich erstmal gejammert über die Situation, bis ich das dann irgendwann angenommen habe. Und jetzt im Nachhinein muss ich natürlich sagen, kann ich sehr positiv auf die Dinge schauen, die wir gelernt haben dabei. Obgleich natürlich die negativen Dinge halt überwiegen. Also besser, wir hätten das eigentlich gehabt. Aber trotzdem können wir was lernen dabei. So, insofern.
Was sind so deine zentralen Learnings, die du also vielleicht auch in deinen Keynotes oder in deinen Beratungen weitergibst?
Also ein wichtiger Punkt ist, dass erstmal der Mensch braucht die persönliche Begegnung, um Beziehungen aufzubauen. Ja, das ist ja eigentlich auch, also im Nachhinein ist das irgendwie klar, aber ich habe gedacht, oh Mensch, wird es diese ganzen Firmen-Events und Messen und Konferenzen und so vielleicht überhaupt wieder so geben? Oder machen wir das jetzt alles virtuell, weil die Reisekosten und der ganze Aufwand und. Und da muss ich einfach verstehen, dass die eigentlich ist eher so, dass die Videocalls die Telefonate ersetzt haben. Und man kann auch ganz viel, man fährt nicht mehr wegen einem halben Stunde-Meeting irgendwie durch halb Deutschland. Aber zentrale, wichtige Begegnungspunkte, da brauchen wir als Mensch, da haben wir offensichtlich, und das finde ich sehr gut, irgendetwas in uns, wo wir sagen, naja, da muss ich das Gegenüber, also muss ich schon die gleiche Luft riechen, die Atmosphäre spüren vor Ort und so weiter. Das ist eigentlich nicht zu ersetzen. Das war auch eine wichtige Erkenntnis. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass viele der Events, also war so eine These, viele der Events, dass sie vielleicht danach eher alle hybrid stattfinden. Weil da hast du einige Menschen vor Ort, kannst auch viele virtuell erreichen. Aber das ist dann in der Kostenstruktur wahrscheinlich für die meisten Eventveranstalter teuer. Deswegen gehen wir ja zurück zum Konzept vorher. Aber eine Sache, wo ich mich total getäuscht habe übrigens, war, ich habe gedacht, ja Mensch, ob diese ganze also Händeschüttelei wiederkommt, weiß ich gar nicht. Weil es gab immer so viele Menschen, deren Hände will ich gar nicht schütteln, aber die waren irgendwie, das war nicht angenehm. Das erste, was die Leute gemacht haben, dieses alberne mit den Ellbogen sich Hallo sagen und Fäusten, das erste, was sie abgeschafft haben. Also, wie sind wir zurückgekommen?
Ja.
Insofern, und ja, das ist ja so, diese Erfahrungen machen, und ich genieße deswegen heute meinen Job. Also, der besteht, da ist auch Beratungsprojekte und sowas dabei, aber ist halt schon viel auf Bühnen zu stehen bei großen Veranstaltungen und hinterher mit den Menschen noch viel über die Themen zu reden. Und das macht mir heute noch mehr Spaß. Das ist das Positive da. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das damals 2020 und 2021 so toll fand, weil das ist schon eine kranke Zeit gewesen. Ne? Also wo meine Tochter, du hast eben ein Kind erwähnt, meine Tochter, die sagte dann, als wir an einer Straßenecke ankommen, da war die gerade anderthalb, sagt die, Papa, Maske. Ja, also weil da war die Straße, wo du eine Maske tragen musst. Und das ist ja irgendwie auch schon sehr, sehr krank. Aber ich muss auch sagen, ich habe eben, wie du auch, gelernt, dann Zeit mit Kindern anders zu wertschätzen und eben auch das Heute anders aufzuteilen, als ich wahrscheinlich, wenn das Corona nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich noch viel, viel mehr unterwegs, und jetzt kann ich mir das besser einteilen. Und das ist ja auch eine schöne Sache.
Total, ne? Also das ist auch etwas, was ich, ich bin jetzt auch sehr technisch affin, aber was ich versuche, genau unter der Überschrift, die du gerade gebracht hast, so mit ins Heute zu nehmen. Also ich glaube auch, dass in vielen Führungskräfteentwicklungsprogrammen, mit denen ich mich ja vor allen Dingen beschäftige, dass es schon viele Momente auch braucht, Nähe, um Kontakt herzustellen, ne, die man vor Ort macht, also wo auch für das Team quasi Dinge passieren, und die passieren halt viel besser, wenn wir die gleiche Luft atmen, in einem Pausengespräch, bei einem Essen, was danach stattfindet. Und das funktioniert virtuell halt, also selbst mit all den Dingen, die ich so gesehen habe, nicht gleichwertig auf jeden Fall.
Nee, nicht gleichwertig. Aber alles muss ja für seine Situation eingesetzt werden. Ich glaube, dass halt Beziehungsaufbau ist virtuell sehr, sehr schwer möglich. Und das war ja bei Beziehungspflege, da wo vorher sagen kannst, Emma, wir kennen uns auch schon, jetzt können wir auch mal telefonieren. Ja, das war ja auch schon völlig normal und gelernt. Videocalls und Social Media ist bei vielen noch immer nicht so gelernt. Aber auch das, ja, es ist für ganz viele Führungskräfte immer noch irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln, dass sie sagen, ja, aber dann habe ich die vor Ort. Und ich muss auch sagen, man muss auch anerkennen, wenn ich natürlich gelernt habe, 20 Jahre in Hierarchien und Präsenz zu führen, und dann auf einmal muss ich verstehen, dass ich dezentral führen muss, weil die Menschen für sich gelernt haben, dass für sie Homeoffice vielleicht in vielen Situationen weitaus vorteilhafter ist, dann kann ich das verteufeln, oder ich kann sagen, okay, ist so, die Leute machen das. Also muss ich jetzt die gleichen sozialen Bezüge herstellen, vielleicht auch mit physischen Mitteln vor Ort. Also wahrscheinlich brauchen wir 5 Weihnachtsfeiern mehr. Aber dass eben auch ein Kommentar bei einem Social-Media-Post von jemandem eine soziale Bindung, also es ist für ganz viele auch völlig absurd, weil die nicht damit groß geworden sind. Aber natürlich kann es das. Ja, natürlich, ich sehe genau.
Genau, oder das selber dann irgendwie ablehnen.
Es geht ja darum, Aufmerksamkeit und damit Wertschätzung zu zeigen. Und wenn dann sie, ach guck mal, Mensch, meine Chefin, Chef oder keine Ahnung was hat das geliked und dann kommentiert. Und nächstes Mal, wenn wir uns physisch sehen, das hat ja immer, da hast du echt den Artikel dann gepostet, den fand ich mega spannend. Ja, das ist ja jetzt eine Verschmelzung von digitaler und physischer Welt. Die hat ja nichts zu tun mit Medien oder mit Technologie, sondern etwas mit Wertschätzung und Verständnis für die andere Marktseite, Nähe neu herzustellen. Und das ist einfach natürlich, wenn ich verstehe das auch vollkommen, dass das für viele fremd ist. Ja, ich bin jetzt 52. Ich bin damals quasi doppelt so alt wie das Internet. Das sind halt viele in den Führungsetagen in dem Alter. Für die ist das vieles noch fremd. Aber die müssen ja die Kategorie ändern. Es geht nicht darum, das Gleiche, was du vorher gemacht hast, virtuell zu machen. Es geht darum, die Vorteile aus allen Möglichkeiten zu verbinden. Am Ende geht es darum, Nähe herzustellen zu Menschen, die du führst. Und wenn du das selber nicht fühlst, weil du es nicht verstehst, ja, mein Gott, wie soll ich dir denn bitte glauben, dass du mich dahin führen kannst? Also deswegen...
In dieses gehört, digitale Zeitalter,
meinst du, ne? Natürlich. Also ja. Wenn ich doch selber... Also jetzt mal ernsthaft, wenn ich dann Menschen da stehen habe, die sagen, ja, digital total wichtig und winken da mit ihrem Nokia-Handy von vor 20 Jahren, dann ist das halt sehr unglaubwürdig. Ja, und dann, oder du siehst es bei manchen Aussagen, die hörst du oft in der Politik, aber genauso in Führungskräften in Unternehmen, da merkst du einfach, die fühlen das nicht, weil die nicht da sind. Und das kann ich denen nicht vorwerfen, dann sind sie aber leider einfach an der falschen Stelle.
Was würdest du, also ich hab so ein paar Bilder, als du das so erzählt hast gerade, habe ich so ein paar Bilder im Kopf, weil ich, also wir waren vor Corona 2, wir sind heute zu 8. Einer meiner Mitarbeiter lebt auf Barbados, die andere in Barcelona, die anderen sind in Deutschland verteilt. Also wir haben quasi das, was man heute so Remote-Team nennt, das leben wir. Und einige von denen habe ich dann bei, wir haben so einmal im Jahr so ein Wochenende, wo wir Zeit miteinander vor Ort verbringen. Und da habe ich die das erste Mal kennengelernt, ne? Also alles andere, also da ist dann so dieses, weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, wenn du Leute nur virtuell kennenlernst, dann bist du überrascht, wie groß oder wie klein die
sind. Absolut, ja.
Das war witzig. Wenn ich denen davon erzähle, wie das funktioniert und wie viel Zeit wir auch investieren, wir hatten am Montag, hatten wir gerade wieder einen Joe Fix und da haben wir irgendwie anderthalb Stunden, haben wir so eine Art Kennenlernspiel gespielt. Und haben nichts Operatives gemacht, sondern haben uns noch besser kennengelernt. Das war so die Message. Und am Ende haben alle gesagt, boah, das war, also abends irgendwie, ne, weil das dann das einzige Zeitfenster war, wo alle konnten. Also wirklich eigentlich ungünstige Rahmenbedingungen, ne? Also Bildschirm am Ende des Tages, alle kaputt. Und alle haben am Ende irgendwie gesagt, wie geil, dass wir uns mal wieder Zeit genommen haben für uns. Es war toll, wieder irgendwie was Neues zu erleben, ne? Also das ist, glaube ich, dieses Beziehungsaufbau, was ich bei dir rausgehört habe. Was gibst du den Führungskräften, die du an der Stelle begleitest oder die dich um Rat fragen, was gibst du denen mit, was konkret die machen können, wenn die das denn wollen, ne? Also wenn sie sozusagen ein Stück weit verstanden haben, dass das wichtig ist und hilfreich vor allen Dingen.
Führung heißt ja erstmal sich selbst führen können und dann eben die anderen mitnehmen. Wenn du selber eine sehr limitierte Vorstellung von dem hast, was Wandel und Strukturwandel und die Zukunft ausmachen wird und du das vielleicht noch total bescheuert findest, weil du was anderes gelernt hast, dann soll es so bleiben, wie es ist, was sehr menschlich ist, dann hast du ja schon ein Problem. Also nochmal, dir folgt ja, also schönes Beispiel. Was ist Führung? Ich finde es im Bereich im Social-Media-Kontext. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es war wunderbar. Schau dir jetzt die sozialen Netzwerke an, LinkedIn oder irgendwas. Die Leute werden nicht gezwungen, dir zuzuhören. Also Führung ist, wenn die Leute freiwillig zuhören, ohne dass sie da zuhören müssen. Das ist doch ein Punkt. Das ist ein sehr, sehr guter Indikator. Und dann sehe ich halt Führungskräfte, tja, ich bin hier, weil auf meiner Visitenkarte steht ja das und das und das und das. Junge, guck mal hier, guck mal, wie viele Leute bei dir Like drücken oder dir zuhören. Der Praktikant hat mehr als du. Nimm dir das einfach zu Herzen. Das ist nicht schlimm, aber überkomm mal deinen Alpha-Tier-Modus. Du musst Ahnung haben von dem. Das heißt, inhaltlich Ahnung haben und Dinge fühlen und begeistert sein. Dann nimmst du Menschen mit. Aber du nimmst dich auch selbst erstmal mit. Wenn du keine Neugier hast und nicht verstehen willst, was da eigentlich passiert. Und nochmal, Digitalisierung oder digitaler Strukturwandel. Was ich dir mit den Leuten mache, ist, sag ich dir, guck mal, wenn du 15 Jahre in der Hochschule bist, Kapitel 1 ist Begriffsdefinition. guck mal dein Strategiepapier an. Und egal, welche lustige Unternehmensberatung es dir geschrieben hat, die du da teuer eingekauft hast, da steht meist nie, was ist denn digitale Strukturwende? Zeig mir mal eine Firma, wo ich kenne wirklich, ehrlich, ich kenne keine, wo ich sagen kann, dass die Führungsmannschaft ein einheitliches Verständnis davon hat, was digitalen Strukturwandel ausmacht. Ich kenne keine. Und wie willst du denn Ziel und Strategie formulieren und dann noch Leute mitnehmen, wenn du eigentlich über was völlig anderes redest? Das ist doch irre. Ja, ich vergleiche das immer gerne eben, wie gesagt, Kölner Karneval. Wer hier gefeiert hat und Kölner Karneval kennt, der weiß, worum es geht. Die haben das alle verstanden, begriffen und gefühlt. Und begreifen meine ich wirklich, vor Ort zu sein. Und wenn ich sage, ja, ich kenne das aus dem Fernsehen, dann werde ich das nie begreifen und nicht fühlen. Ich werde Teilaspekte sehen, strategisch gleich verstehen können. Aber das ist hier das digitale Strukturwandel, vor allem was zu tun hat mit Nähe zu Menschen, Verstehen von Menschen, analysieren, Empathie, Nähe geben, motivieren und. Das verbinden die meisten nicht mit dem Thema Digitalisierung. Ist aber komplett falsch. Und wenn die da nicht sind,
was du gerade sagst, sind eigentlich urtypische Führungsthemen.
Natürlich, ne? Das ist ja genau das Thema. Der Mensch ist die einzige Konstante in einem stetigen technologischen Wandel. Der technologische Wandel eröffnet immer wieder einen neuen Raum der Möglichkeiten. Und der Raum der Möglichkeiten ist einmal technologisch und einmal ökonomisch bedingt. Also ist das eine sinnvoller, günstiger, effizienter als was anderes. Und der Treiber sind Menschen, auch gleichzeitig Verhinderer. Die Treiber sind diejenigen, die nichts anderes gelernt haben, in diese Welt reinwachsen, die suchen sich intuitiv das raus, was für sie vorteilhaft ist. Und die Verhinderer sind erstmal die, die was anderes gelernt haben und die Schwierigkeit haben, das Alter zu überkommen. Und wenn das einmal so verinnerlicht ist, dann verstehst du genau, an welchen Schrauben man eigentlich drehen muss im Thema Führung. Ja, und guck mal, bei kleinen Kindern, die kann ich sehr gut immer bei den Workshops verwenden. Meine 5-jährige Tochter, die hinterfragt nicht, ob Alexa gut oder schlecht ist. Die sagt, Alexa, spiele Aramsamsam. So, ist für die so. Da kommen die in der Firma mit, ja, aber das ist doch, das kann doch nicht, das habe ich doch anders gelernt und die muss doch auch hier und da und der Datenschutz und die Datenkrake. Hör mal, dann komme ich und sage, das war auch nicht anders zu deinen Zeiten. Da gab es nur andere Technologien. Meine Eltern konnten auch den Videorekorder nicht programmieren. Das haben wir gemacht, als die Nutznießer des Ganzen. Ja, das heißt, du musst da eine gewisse Demut vor dir selbst haben und begreifen als Führungskraft, ich muss das entweder spüren und verstehen und begreifen wollen oder ich bin nicht der richtige Mensch, um andere da mitnehmen zu können. Ich entwickle schlichtweg keine Credibility, also keine Glaubwürdigkeit, um dahin zu gehen.
Und wenn wir das mal annehmen, was wäre dann dein Tipp?
Punkt 1, entwickle erstmal ein einheitliches, also erstmal ein Verständnis für dich selbst, das vor der Klammer, nenne ich das immer. Das ist ein ökonomisches Thema. In meinem Workshop brauche ich eine Stunde oder 2 Stunden dafür. Da hast du eigentlich so ein Bild, ein vor der Klammer, dass du alle anderen Projekte da reinpacken kannst. Das berühmte, wenn du jetzt hier mit Simon Sinek oder so Leuten reden würdest, das berühmte Warum, das ist übrigens auch nicht neu, das ist so alt wie irgendwas. Nietzsche, wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt auch jedes Wie, 1880 oder so gesagt. Simon Sinek hat es halt sehr, sehr cool formuliert. Heute nennen wir das Purpose und irgendwas. Mein Gott, erklär mir warum und ich weiß, dann bin ich motiviert. Dann muss ich die ganzen anderen Themen nicht reden. Aber das heißt, ich muss doch erstmal ein Verständnis haben, was digitalen Strukturwandel im Vergleich zum Industrie- und Massenkommunikationszeitalter ausmacht. Das muss ich selber verstehen, begreifen, fühlen. Dann kann ich vorleben und dann ergeben sich die anderen Themen für mich von selbst. Wenn ich aber nicht begreife und nicht vorlebe, wird schwer. Hör mal, ist total wichtig, mach du doch mal für mich. Schwer. Und das ist auch eine Grundschwierige. Also Thema 1, versuche das zu verstehen und zu begreifen und hör auch den richtigen Leuten zu. Das Problem bei einem Strukturwandel ist ja auch, dass nicht automatisch die du früher gefragt hast, heute auch die richtigen dafür sind für die neuen Themen. Als das Auto kam, war auch nicht das Richtige, den Kutschenbauer zu fragen, wie ein Auto gebaut wird. Ja, und nehmen wir mal so das Beispiel Social Media, da ist das halt sehr, sehr gut. Da haben wir früher, wir haben früher den Marktforscher gefragt, ja, haben wir Befragung gemacht. Befragung ist aber halt der Nachteil, dass die Leute die Antwort nicht kennen. Social Media, ich höre den Leuten zu. wie kommuniziere ich als Person oder Unternehmensmarke? Da kann ich auch nicht die Agentur fragen, mach du mal für mich. Weil Social Media hat was zu tun mit direkter Kommunikation zwischen Menschen. Da muss ich zuerst zuhören, Data Analytics, und ich muss auch die Fähigkeit haben, selber antworten zu können in Echtzeit, weil das ist, Social Media ist kein Kanal. Social Media ist der Übergang zum Gesprächsmodus anstatt ein Sendemodus. Wenn ich das aber jetzt nicht begreife, dass ich sage, okay, ich muss auch selber reden können, ich mach mal die Agentur, die macht das für mich. Ich kann ja auch nicht für dich authentisch auf die Gartenparty oder in den Schulhof gehen und Gespräche führen. Das geht nicht. Das ging in klassischen Medien, TV, Radio, Print, wo die nur irgendwie Logo claimen und eine Botschaft formulieren mussten und die senden mussten. Aber was wäre denn, wenn du auf dem Schulhof, jemand stellt dir eine Rückfrage und du gehst einfach weg und antwortest nicht? Ja. Dann können die ja nicht kommen mit, ja, Moment, also, dann sollen die doch im Callcenter anrufen oder so. Ja. Verstehst du, das ist halt schon ein tiefgreifendes Verständnis, und das ist kein Social Media, zum Beispiel ist eben, wie gesagt, ist nicht noch ein neuer Werbekanal. Es ist die Möglichkeit, Nähe zu Menschen auf massenhaften Level herzustellen. Dafür brauche ich aber Grundfähigkeiten als Führungskraft, zuhören und antworten zu können und sprechen zu können. Ja, und das haben viele Führungskräfte, wenn die jetzt mein Alter sind, haben die das halt nicht digital gelernt. Die haben das gelernt, die haben Kameratrainings bekommen und für ein Fernsehinterview oder bei der Hauptversammlung oder irgendwie, aber ja, also da fühle ich mich nicht wohl. Ja klar, weißt du, so fühlt sich das auch nicht. Das ist nicht immer groß geworden.
Finde ich total spannend. Bei mir klackert es gerade, weil wenn ich diese Themen also am Rand sozusagen abschrappe, ne, dann ist sozusagen mein erster Impuls immer, okay, also guck doch, dass du halt mal irgendwie ein Video aufnimmst, ne? Also hier, nimm halt dein Handy und schließ von mir aus noch ein Mikrofon an. Aber was brauchst du nicht mal, wenn du ein neues Handy hast? Dann machst du halt ein Video und dann machst du halt eine Videonachricht, ne? So ein V-Cast.
Ja, und kannst du machen.
Genau, ja. Oder ein Podcast, ne? Also,
aber es geht doch nicht um das Format. Es geht darum, hast was Interessantes zu erzählen.
Genau, und das würden vermutlich die meisten schon sagen. Aber da gibt es, was ich dann schon beobachte, ist, dass es dann bei vielen Führungskräften schon so eine Abneigung geht. Und das kommt dann vielleicht aus dem Punkt, den du angesprochen hast, nämlich hier, kenne ich gar nicht, ne? Nee, das ist nicht so meins irgendwie. Genau. Ich mache das lieber persönlich oder ich hänge lieber ein Stück Papier ans schwarze Brett. Was würdest du denen raten?
Also Punkt 1, begreife erstmal, worum es hier geht, und frag nicht die Leute, die du immer gefragt hast. Weil die werden im Zweifelfall, sind die genauso entweder alt drauf oder haben eigene finanzielle Interessen, das nicht zu erzählen. Also verstehe, wir leben gerade in einem disruptiven Strukturwandel. Wir gehen über vom Agrarzeitalter mit seinen Industrie-Wertschöpfungsketten, Massenkommunikation und intern hierarchischer Kommunikation. Wir sind mittendrin im Übergang zum Netzwerkökonomie-Zeitalter. Die Netzwerkökonomie funktioniert halt, da werden Informationen links, rechts, hoch, runter in Echtzeit versendet. Ja, jeder von uns hat mit seinem Smartphone die komplette Infrastruktur zur Erstellung und Filterung von Medien, wie vor 20 Jahren ein Medienhaus das hatte. Da kann ich ja nicht auf die Idee kommen, dass das das gleiche Gehabe ist. Und ich muss das erstmal verstehen. Das muss ja erstmal jemand einordnen. Also erster Tipp, schnapp dir genau das. Ich kann dir sagen, Dinge von Veranstaltungen poste, dann ist das immer, ja, ich so, ey, ich freue mich hier gewesen zu sein und toll und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich sind viel spannender die Dinge, wo die sagen, ja, pass auf, würden Sie gerne buchen, aber bitte keine Social Media Posts. Und sagen Sie bitte nicht, wo Sie sind und mit wem Sie hier sind. Weil dann, das heißt nämlich, ich sitze mit irgendjemandem, mit irgendeinem Top-Entscheider, dem das mittlerweile so peinlich ist zu fragen, auf irgendeiner Berghütte und erkläre dem LinkedIn, Facebook, X oder was auch immer. Oder TikTok.
Check.
Ja, weil die sind natürlich auch irgendwann dann, ja, hat man sich so lange da rausgefriemelt aus seiner Führungstop-Hierarchie-Ebene, dass man sich oft das auch nicht eingesteht und vielleicht auch in die falschen Leute gerät. Ich vergleiche das so ein bisschen mit Ende der 90er Jahre. Ich weiß noch, da habe ich mal jemanden getroffen, der war also C-Level in einer großen Company, und der sagte zu mir, also E-Mail habe ich noch nie geschrieben, sowas mache ich doch nicht. Jetzt musst du lachen. Damals war das so, ja, dann kann, das ist immer so, da kommt irgendwann, immer als Historiker schreibe ich Dinge an langen Bahnen an, da kommt der Punkt, da ist das so ein bisschen, ja, nee, und irgendwann wird ganz schnell peinlich. Also es war eine Zeit lang cool, ich brauche keine E-Mail, das drucke ich aus oder wird ausgedruckt, ich schreibe es per Hand, diktiere und anders schreibt das für mich und irgendwann wird es halt peinlich. Neudeutsch würde heute die Generation wohl würde cringe sagen. So, oh Gott. Ja, aber das war damals eine völlig legitime Geschichte. Oder dass Frau Merkel damals 2013 sagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Das ist ein, ja, und der Witz ist, sie hatte ja gar nicht mal Unrecht. Das stimmt ja für den Großteil der Bevölkerung. Ich finde halt nur, das festzustellen ist eine Sache. Das andere ist ja, viele Jahre später immer noch keine Strategie zur Eroberung des Neulands zu haben. Das ist dann eher schwierig und mit ganz vielen Zitaten zu, mit sich zu outen, dass ich die Denkmuster, dass ich mit alten Denkmustern in neuen Welten versuche zu erfolgreich zu sein. Das ist halt dann eher schwierig. Und das passiert ganz vielen Führungskräften auch. Da müssen wir jetzt gar keine Politikschelte machen. Nee. Das ist auch völlig menschlich. Die Menschen übertragen immer ihre gelernten Denkmuster auf neue Welten. Und dann brauchen sie ein paar Jahre und den Prozess sollten wir abkürzen, zu begreifen, dass hier völlig neue Rollen und neue Prozesse gelten. Stell dir mal vor, ich hätte dir vor 15 Jahren gesagt, der Traumberuf von Teenagern heute ist Influencer. Da hättest du mir gesagt, was ist denn ein Influencer? Ja. Weil den Begriff, den gab es damals noch kaum. Da hätte ich gesagt, ja, jemand, der viele Bilder macht und Videos vielleicht und Texte und dem Leute zuhören. Da hättest du gesagt, Denkmuster übertragen, ach, du meinst Journalist. Nein, nein, das kann heute jeder.
Genau. Ich habe ich hab sofort, wenn du das erzählst, mein Sohn, der ist 12 und wir spielen zusammen tatsächlich Fortnite. Also ja. Das ist so das Spiel der jungen Männer auf jeden Fall und Jungs. Was ich, also begonnen hat das eigentlich damit, dass er YouTube-Channels geguckt hat, wo er Leuten, die Fortnite gespielt haben, stundenlang zugucken konnte. Ne? Mhm. Und die sind reich damit. Ne? Zeigen die zwischendurch mal irgendwie ihre dritte Villa und irgendwie den, was weiß ich, Maserati und die G-Klasse. Und viele auch von seinen Kumpels fahren da mega drauf ab. Ne? Auf die. Total. Wir waren letztes Jahr hier bei dir in Köln auf der Gamescom. Und da geben diese Influencer sich dann, die YouTuber sind das dann, ne, die geben sich da die Klinke in die Hand und da wirklich Hunderte, Tausende von Jungs und Mädchen stehen dann da und wollen ein Autogramm von XYZ. Genau. Ne?
Natürlich, das ist ja jetzt die Kunst und jetzt hast du ein Unternehmen, hast du relativ wenig Digital Native da sitzen, in den Führungsetagen, in den Führungskräften, ja. Müssen wir das erstmal begreifen. Die verstehen das sehr oft über ihre Kinder. Ich finde, das ist auch bei mir im Change-Konzept. Ich frage die immer, haben sie Kinder? Also wenn ich den ersten Workshop, sage ich immer, und haben sie Kinder? Fragen sie bitte die, ob die und die ausstimmen. Dann kommen die im zweiten Workshop und sagen, ah, sie haben recht, meine Kinder haben gesagt, das ist so. Ich sage, alles klar. Ja, das ist der entscheidende Influencer dann gewesen. Das ist auch ganz, ganz, ist für mich so eine Taktik, die einsetzt. Es ist immer ganz schwer, wenn die keine Kinder haben. Und guck mal, auch die, nochmal, die Übertragung der Denkmuster, was du gerade geschildert hast. Nehmen wir diese ganzen, nennen wir es, also Gaming oder E-Sports und so weiter. Da habe ich dann Leute, ich kann mich noch sehr gut erinnern, heute ist E-Sport zum Beispiel auch ein Riesenmarkt, riesen etabliert. Mhm. Aber ich kann mich noch erinnern, so vor 10 Jahren habe ich das erste Mal bei so einem alten Sportkongress geredet und dann kam das gerade so auf. Da waren dann Leute, ja, aber jetzt mal ehrlich, da kommen 18.000 Leute in die Kölner Arena und schauen anderen beim Gaming, die schauen anderen zu, wie die irgendein Spiel machen. Das ist ja völlig absurd, völlig bekloppt. Das heißt, pass mal auf, du gehst ein paar Kilometer weiter ins Mungoslauer Stadion oder Rheinenergiestadion heißt es hier bei uns heute und schaust anderen Fußballspielen zu. Ist das nicht genauso absurd? Ach so, das ist sowas ganz anderes. Nee, ist nichts anderes. Ist nur, weil du es so gelernt hast.
Ja.
Und das darfst du, das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, das müssen wir aber begreifen. Ja, dieser wichtigste Satz eben, es war nicht besser, es war nicht automatisch besser, nur weil du es so gelernt hast. Und du machst exakt genau das Gleiche. Du siehst die Parallele noch nicht, weil das, was du gelernt hast, ist für dich erstmal gesetzt und alles andere ist mal neu. Das ist auch menschlich, aber es ist nicht hilfreich.
Also vor allen Dingen ist es, glaube ich, ja nicht hilfreich, wenn der Wandel quasi in immer kürzeren Zyklen kommt, ne? Weil die Zeit, die ich mir vielleicht früher nehmen konnte, um Dinge kennenzulernen oder dann die nächste Generation im Unternehmen vielleicht auch umsetzen zu lassen, die habe ich ja vermutlich heute viel weniger.
Das ist richtig. Ob es tatsächlich viel schneller geht als in den letzten 200 Jahren, habe ich so meine Zweifel. Weil, wie gesagt, als Historiker, Wirtschaftshistoriker, schaue ich mir halt Dinger die Quellen an. Und wenn du überlegst, wie schnell Dinge im 19. Jahrhundert kamen, die ja tausende von Jahren langsamer waren, weiß ich gar nicht, ob wir wirklich heute schneller dem ausgesetzt sind. Es ist natürlich für uns subjektiv empfunden so, aber ganz viele Dinge, ja, immer sowas wie, kann man nehmen, MEZ, weißt du, was das heißt, ne?
Nee.
Unsere mitteleuropäische Zeit.
Ach so, ja.
Ja. Ja, die 2 Jahre vorher ist das Ding eigentlich erfunden worden, hieß mitteleuropäische Eisenbahnzeit. Weil erst mit der Eisenbahn wurde es so schnell, dass der Kirchturm wohl nicht mehr zur Koordination funktioniert hat. Ja, weil die Erde dreht sich natürlich und hat die, aber weil die Leute konnten sich gar nicht so schnell bewegen, dass überhaupt keine Koordination möglich war. Und erst über die Eisenbahn verbunden, also mit niedrigen Transportkosten, hat sich dann ganz viele Produktionsmöglichkeiten, das Industriezeitalter, das Wachstum der Städte und so weiter, das war unfassbar schnell, hat die Leute in ganz vielen Bereichen genauso überfordert wie wahrscheinlich heute. Mhm. Ich glaube also, das Jammern, es geht alles so schnell heute, ist wahrscheinlich ein konstantes Phänomen von jeder Generation, ist auch dadurch nicht weniger wichtig oder weniger schlimm, aber wir sind jetzt nicht so besonders. Das ist vielleicht auch die, was ich auch vielen Führungskräfte versuche, irgendwie klar zu machen.
Ist es nicht so, das war so mein Bild, bis eben vielleicht, ist es nicht so, dass das, was wir heute haben, ist ja, da sitzen 2, 3 Generationen im Raum, und dann ist da eine Generation, die hat Handy irgendwie erst sehr spät kennengelernt, die Ende 50-Jährigen, Anfang 60-Jährigen, dann hast du da irgendwie Mitte 40-Jährige, für die ist Handy irgendwie relativ normal. Aber diese Art und Weise, wie dann der 20-Jährige mit so einem Handy umgeht, ist nicht normal. Oder
allein
Social Media und so.
Allein, dass wir Handy sagen, ja, ich meine, ist ja auch schon geil. Also, es ist natürlich das Handy, also wir haben gelernt zu telefonieren damals. Das war ja schon ein Riesenschritt. Also, ich sage jetzt wir, weil wir nicht so weit auseinander sind,
alterstechnisch.
Natürlich sind die Kiddies heute die nutzen die gleichen Geräte natürlich im völlig anderen Punkt. Die telefonieren halt nicht unbedingt. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube nur einfach als Führungskraft, und das vielleicht zu der Frage zurückzukommen, was würde ich dir empfehlen, ist ja, es ist ja nicht per se besser, wenn du in diese Generation reingewachsen bist. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch an der Hochschule war und dann habe ich aber schon Beratung gemacht, da habe ich dann, als dieses Thema gerade Social Media aufkam, wir reden jetzt so über 2009, 2010, 2011, da gab es ernsthaft Unternehmenslenker, Top-Führungskräfte, die haben gesagt, ja, also ich habe jetzt schon verstanden, dass das wichtig ist. Haben Sie nicht ein paar Studenten, die das für uns machen können? Da habe ich gesagt, ernsthaft, Sie wollen die meiner Meinung nach wahrscheinlich schwierigste Transformationsaufgabe, nämlich Nähe zu Menschen neu herzustellen, das eben zu testen und dann auf einem großen Level auszubauen, wollen Sie in die Hände meiner Studenten geben? Ganz ehrlich, also ich habe es denen so nicht gesagt, aber dann haben sie Führung nicht verstanden. Weil das macht nicht ein anderer für sie. Das müssen sie selber verstehen und fühlen. Und also als Mensch, der jung in etwas reinwächst, für den ist das so normal, der kennt aber die alte Welt nicht. Ich hätte immer das Problem, wenn ich immer den Wechsel hatte. Ich war dann 4 Tage bei Unternehmen und einen Tag in der Hochschule. Dann den Studenten, die haben mir immer dann 10 Jahre später, wenn ich die irgendeine Kneipe getroffen, gesagt so, damals habe ich dann erst verstanden, was du mit uns damals gemacht hast, als ich im Job war. Ja, weil die haben das für diese war das ja total logisch, weil ich habe ja quasi erklärt, so, guck mal, eure Welt, in der ihr, die für euch total normal ist, die ist für die Welt da drauf. Ja, komm, das kann doch gar nicht sein. Na gut, ich kenne meine Eltern, ja, aber das war ja für die ganz, ganz schwer. Und Führung heißt ja, die Vorteile, die Generationen dazu haben, zusammenzubringen. Weil die Jungen sind natürlich viel, für die ist das völlig normal, da eben näher dran zu sein an Themen. War ja, als meine Generation mal jung war, auch so gegenüber ihrer älteren Generation. Aber was du nicht ersetzen kannst, und das ist der Riesenvorteil der Alten, ist Erfahrung. Erfahrung und Dinge einordnen zu können. Guck mal, also wie gesagt, ich bin jetzt 52. Ich muss sagen, also es gibt auch viele, viele Nachteile, davon älter zu werden, aber es ist ein Riesenvorteil. Du ordnest Dinge völlig anders ein. Und das kannst du nicht ersetzen. Und es geht darum, diese als Führungskraft bedeutet das in deinem Team, Vorteile aller Generationen zu managen. Und okay. Wie
also
immer.
Dieses, sozusagen den Mindset zu haben, da an der Stelle offen zu sein. Ne?
Genau. Und vor allen Dingen eben auch, also auf der einen Seite klar zu machen, guck mal, auf. Ich habe verstanden, wo es hingeht. Das meine ich mit, du musst ja schon genug Wissen aneignen. Du musst es auch fühlen und verstehen. Und gleichzeitig Empathie entgegenzubringen. Also denen, die da reinwachsen, zu sagen, ich weiß genau, was ihr da macht. Und das ist auch genau richtig. Da gehen wir auch hin. Das ist keine Frage mehr. Das, was wir früher gemacht haben, ist das Auslaufmodell. Wir drehen das jetzt rum. Und den Älteren um dich herum zu sagen, pass auf, glaubst du, das geht wieder weg? Nicht, wie findest du das? Ja, ich finde aber, das kann doch, können Sie doch nicht, ja, wir können jetzt darüber reden, was die ganzen Nachteile davon sind. Hilft aber nichts. Glaubst du, das geht wieder weg? Ah, nee, okay, alles klar. Und wenn nicht, dann holen sie Leute wie mich, die erklären das denen, worum es nicht weggeht. Und dann musst du denen aber gleichzeitig die Empathie entgegenbringen, zu sagen, du gehörst nach dem Motto, nicht du bist doof und gehörst zum alten Eisen, ja, dass die Botschaft ankommt, das, was du gelernt hast, ist jetzt entwertet, sondern nein, ich habe andere Dinge, die ich weiß, die können die Jungen nicht, und jetzt müssen wir die zusammenbringen, aber wir müssen uns alle einigen und im Kern, das geht hier weg, die neuen Grundregeln heißen hier Netzwerkökonomie und Nähe neu herstellen und. Und guckst dir, du kannst dir bei den Jungen vielleicht das abschauen, die können dir bei das abschauen. Ganz einfach. Und das sind halt, das sind Kategorien, die sind in jeder Teamstruktur auch irgendwie anders. Und aber am Ende musst du immer da hinkommen, weil also, guck mal, das fängt ja schon an bei der Begrifflichkeit. Wie von dem kennst du die Reden dann über Digitalstrategie oder Online-Marketing oder irgendwie sowas? In dem Moment, wo du Worte wie Online oder E oder Digital davor stellst, glaubst du ja noch, du lebst in einer Dichotomie, also so eine Zweiteilung. Das Digitale und das Richtige gibt's aber doch nicht mehr. Es gibt nur eine Unternehmensstrategie für die Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters. Es gibt nur noch ein Marketing. Es gibt nur eine Kundenbeziehung für Menschen, die ihr Smartphone sowieso immer dabei haben. Aber in den Unternehmen sind es noch verschiedene Abteilungen. Und das fängt ja an bei dem Verständnis und den Begrifflichkeiten. Ich werde sagen, wahrscheinlich jede Firma, die du und ich beraten haben, wenn du dann im Marketing, dann findest du so, das Online und da ist das ATL oder wie man Leute, welcher Kunde legt denn sein Handy vor die Tür eines Geschäfts und sagt, jetzt bin ich ein Offline-Shopper? Keiner. Es ist längst vorbei. Und deswegen ist klar, dass du das musst du erstmal, das meine ich mit verstehen, begreifen und fühlen.
Der fällt mir gerade ein, das teile ich mal in die Shownotes packen. Ich habe das jetzt, ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht. Ich habe mir von einem Jahr, glaube ich, ein Buch gekauft. Ich glaube, von OMR. Der hat genau das gemacht, was du geschrieben hast. Der hat sozusagen Offline-Produkte oder Shops angeguckt und hat geguckt, welche haben im Prinzip das Digital oder dieses, wie nennst du das, vernetzte eine Netzwerkökonomie, haben das verstanden und leben das. Und der hat dann zum Beispiel hier die Karls Erdbeerhof, ne, hat er genommen und hat dann gesagt, dass die sozusagen, die haben ja einen Offline-Shop, ne? Die haben verkaufen ja Erdbeeren im Kern.
Richtig.
Aber die haben das so geschickt gemacht, dass sie diese Online-Welt und dieses Vernetzte und diese Netzwerkökonomie mit eingebaut haben, dass es da gar kein, also Handy vorm Laden abgeben gibt, sondern das ist das verschmilzt quasi zusammen.
Natürlich, ne? Es ist ja genau eins. Ich kann natürlich erklären, das ist historisch alles anders gewachsen und, ja. Ich vergleiche das immer so ganz gerne, wenn Leute mich fragen, oder wer soll sich denn bei uns im Unternehmen um Social Media kümmern? Wer darf denn bei Ihnen telefonieren? Ja, jeder. Aha. Ja, aber als das Telefon neu kam, da wurde diese Frage exakt gestellt. Da gab es ein Telefon beim Pförtner, der hat entschieden, wer da durchkam. So, das wächst sich schlichtweg raus. Als Historiker schaue ich mir halt an, deswegen finde ich es immer großartig, ich da irgendwie stehe, ja, Zukunftsforscher oder sowieso ein lustiger, erfundene Berufe. Wir können jetzt hier alle möglichen Thesen aufstellen, wir können auch alle würfeln, wir werden aber erst in 20 Jahren wissen, worum es da geht. Ich plane mit dem, von dem ich genau weiß, dass es eintreten wird, weil es sich kaum verändert. Das ist der Mensch. Der Mensch verändert sich, ist halt ein evolutionäres Wesen. Und nur darauf muss ich gehen. Der in seiner, auf der einen Seite der Langsamkeit, aber auf der anderen Seite auch der Schnelligkeit, wenn er den Vorteil einmal erkannt hat. So, und deswegen weiß ich eben auch, dass die Generation, die mit Social Media groß wird, also nochmal, wer wollte denn, früher bei dem, was er gerne macht, unterbrochen werden. Das heißt, kennst du irgendjemanden, der vor seinem Lieblingsfernsehfilm gesessen hat und gesagt, Mensch, super spannend gerade hier der Film, aber wann kommt endlich die geile Zahnpasta-Werbung? Keiner. Wer wollte denn mit irgendwelchen Leuten quatschen, sei es irgendwie im Schulhofgartenparty, irgendwas, nehmen wir meine Beispiele, und sagen, ey, ich rede gerade über Fußball, Essen und keine Ahnung was, aber da kommt irgendjemand dazwischen und sagt, halt, warte mal kurz, ihr müsst jetzt mal aufhören, weil ich würde gerne über meine Büromöbel erzählen. Nein, dann klicke ich dich raus, da gehen die weg oder genau das machen sie hier auch. Das heißt also, die Menschen machen mit einem neuen Möglichkeitsraum, sprich der digital vernetzten Welt, nur das, was sie immer schon gemacht hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Nichts anderes. Deswegen ist es ziemlich einfach, wo es hingeht, vorher zu sein. Da brauche ich keinen Zukunftsforscher. Ich muss mir überlegen, was wollten Leute eigentlich immer schon? Wollten wir immer schon von immer und überall telefonieren? Ja, natürlich. Deswegen war auch logisch, dass Mobiltelefon habe. Wollten wir immer schon uns individuell zusammenstellen, was ich auf meinem Smartphone immer dabei haben will? Ja, App Store, logisch. Und deswegen ist auch der nächste Schritt von KI total logisch, also hier künstliche Intelligenz total logisch. Ich möchte nicht irgendwo eintippen, sondern ich werde mit allen Möglichkeiten, Video, Sprache und so weiter, einfach nur mit meinen Maschinen interagieren. Wir werden einen Personal Assistant haben, der mir die Frage individuell für mich aufbereitet in Echtzeit beantwortet. Das ist total logisch, wenn du den Menschen verstehst. Es ist nur noch so, bis die das nicht so, die das anders gelernt haben, ihre Zeit so brauchen, bis sie das halt ablegen und selber begreifen, aber die, der reinwachsen. Und das ist ja gemeint mit Führung. Und wenn du, also nochmal, Führung ist ja dein Thema, aber meins ein Stück weit eben dann auch, aber eben nur auf einem anderen Level, heißt doch immer Menschen verstehen. Nichts anderes.
Ich habe so einen Führungsgrundsatz, der passt da super zu dem, was du sagst. Also ich finde, das erweitert meinen Blick auf diese Thematik nochmal ungemein. Der lautet, wer Menschen führt, muss Menschen mögen. Also ich glaube, das geht so in die Richtung, was du auch meinst, ne? So ich muss sie verstehen, ich muss Beziehungen irgendwie aufbauen wollen und können, ich muss irgendwie zuhören können, ich muss sprechen können, und dann, also ne, wenn ich das früher konnte, dann stand ich halt auf, keine Ahnung, auf einer Bühne oder auf dem Anhänger meines Autos oder im Büro, und heute habe ich halt also viel mehr Möglichkeiten eigentlich, ne? Weil ich kann immer noch in meinem Büro die Begeisterungsrede halten oder in der Kantine, aber ich kann auch Begeisterungsreden auf LinkedIn oder auf Instagram halten oder über einen Podcast.
Richtig, genau das.
Über VCast
und nicht oder was nur, auch immer. Ne? Und nicht nur Begeisterungsreden, Danke sagen, den anderen zuhören. Ja, das ist natürlich völlig absurd für jemanden, der diese Welt überhaupt nicht fühlt. Wie, wenn ich da gefällt mir drücke, dann ist das doch nicht das Gleiche. Unter Umständen schon. Es ist nicht das Gleiche. Aber ein Telefonat ist auch nicht das Gleiche wie ein Live-Gespräch. Trotzdem kann es manchmal sehr hilfreich sein.
Also und ehrlicherweise, nur weil ich vielleicht jedem persönlich Danke sagen möchte,
kommt es nicht authentisch herüber.
Und ich kann es ja auch gar nicht. Also, weil wir haben ja auch alle irgendwie Zeitthemen. Also, ne, selbst wenn ich das wollen würde, also was ja erstmal eine Grundvoraussetzung wäre, dann werde ich es vermutlich, also werden es die wenigsten Führungskräfte tatsächlich machen.
Genau, richtig. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, also es ist, du hast ja eben gesagt, Begeisterung und so weiter. Was natürlich gerade für alle anderen Führungsmöglichkeiten, also die nicht mit Begeisterung und Empathie zu tun haben, sondern mit Macht und Strukturen und du musst doch und so weiter, da spricht natürlich gerade die Entwicklung des Arbeitsmarktes halt dagegen. Ja? So, das heißt, im Industriezeitalter, Frühkapitalismus war auch noch viel möglich mit immer, brauchst den Job doch und du musst hier und dann kann ich ja auf Effizienz trimmen und physisch oder mit Geld auspeitschen oder nicht. Das ist natürlich zumindest jetzt gerade zum Zeit im Arbeitsmarkt eben anders, deswegen muss ich mich ja mit Menschen beschäftigen. Aber nochmal, die Menschen wollten das doch auch früher auch. Sie konnten sich noch nicht leisten, eben zu sagen, ja, ich möchte aber eigentlich motiviert werden. Und das ist doch immer so, ja, nochmal, deswegen habe ich dieses Zitat da von Nietzsche eben, ich glaube 1880, wer ein Warum zum Leben hat, der trägt auch jedes Wie. Das ist doch nichts Neues. Das ist halt das, was wir heute Purpose nennen. Ja, genau. Sinnhaftigkeit. Ja. Sinnhaftigkeit. Und guck mal, ich hatte einen,
Antonowski, ne, hier Salutogenese, ja. der hat das ja eigentlich auch nichts anderes beschrieben, ne? Ja, mit der Handhabbarkeit und Verstehbarkeit.
Es sind ja auch, guck mal, wir sind evolutionäre Wesen. Also du musst dich eigentlich nur, wenn ich diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungs und so weiter, das ist ja, das kannst du alles bei den Stoikern vor 2000 Jahren nachlesen, bei den alten Griechen. Da ist ja, da hat sich, das ist nichts Neues, nur das Wissen geht immer wieder, muss von jeder Generation neu gelernt werden. Ja, was macht dich glücklich? Was motiviert dich? Und. Guck mal, ich hatte, und du musst den Leuten aber dann den jeweiligen Sinn klar machen, auch wenn sie sich nicht wohlfühlen, weil sie es anders gelernt haben. Ich hatte zum Beispiel eine, ich werde mich erinnern, eben so ein Führungskräftetraining, also beziehungsweise war ein Einzeltraining, sagt er dann irgendwann zu mir, oh, also jetzt ehrlich, sie haben mich dazu gebracht und so, aber ich finde dieses Social Media immer noch, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich sehe die Bewerbungen, die darüber reinkommen. Und da ich so, okay, das ist der Grund. Er sagte, wir haben halt extremes, ja, alleine habe ich da keine Lust drauf, auf Kommunikation mit Menschen und hier und da und da immer mich da irgendwie, wie er sagte, immer da irgendwie halbwegs nackig nochmal meine Gedanken mit jedem zu teilen, brauche ich auch nicht. Aber wir haben ein massives Problem, gute Leute zu bekommen. Und dann sehe ich über die Social Media Posts, die bewerben sich dann nicht mehr bei der HR-Abteilung, sondern die schreiben mir über LinkedIn eine Message. Und die HR-Abteilung ist so eine Abwicklung. Finde die HR-Abteilung, fand die auch noch nicht gut. Aber ich sage, habt ihr gemerkt, das sind gute Leute. Gute Leute wollen mit guten Leuten arbeiten. Und wenn ich mir eben, das meine ich ja mit Nähe herstellen, wenn ich sagen kann, mir ist doch total egal, ob du da irgendwie der Chief Rocker von einer riesen Firma bist, am Ende muss ich mit dir zusammenarbeiten. Und wenn du ein toller, inspirierender, cooler Typ bist oder coole Frau, keine Ahnung, also geschlechtsunabhängig, dann sage ich, da kommt halt mehr rüber. Lass es Social Media sein, lass es Podcast sein. Und dann sage ich, mit dir habe ich Bock zu arbeiten. Und dann schreibe ich dir eine Message. Und wenn du da nicht in der Lage bist zu antworten, weil das eine Agentur für dich macht, dann ist halt schon wieder doof. Ja, also ich habe Bock, mit dir zu arbeiten.
Ja, ja, genau.
Das meine ich aber näher herstellen. Und der Rest ist ein Abwicklungsprozess.
Vor allen Dingen, wenn die Menschen das so gewohnt sind, ne? Die Jüngeren sind das ja, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Klar.
Für die ist das ja normal, dass die dann halt also den Gedanken haben, auch der ist ja irgendwie nett oder da will ich was zu schreiben und dann schreiben die ja was dazu.
Genau.
Das finde ich nochmal eine spannende Idee. Ich habe vielleicht letzten Gedanken dazu, dann ist die Dreiviertelstunde auf jeden Fall rum. Ich war letztens auf der Work in Progress in Düsseldorf vom Handelsblatt, so eine Konferenz. Und da war der ehemalige, ich glaube, CTO von Vodafone da und hat, die haben da so ein Shadowboard vorgestellt. Und da hatte ich mich gerade bei dir erinnert gefühlt, weil da die Board-Member quasi alle einen Anfang 20 oder Mitte 20-Jährigen aus der Organisation bekommen haben. Die haben sich freiwillig darauf beworben. Und dann haben die mit denen Formate gehabt, Kommunikationsaustauschformate, um letztlich, glaube ich, genau diese generationenübergreifende Mindset-Geschichte zu thematisieren. Und der hat gesagt, die haben da nicht nur eine Menge gelernt von den Jungen, also Thema Reverse Mentoring, nicht nur von den Jungen zum Thema, ich sag mal, Social Media und so, sondern die haben auch gesagt, wir haben eine ganz andere Sicht auch auf unsere Kunden bekommen und Kundinnen, weil die ja logischerweise auch aus diesem Klientel sind. Ne? Und wenn sich dann der Ende 50-Jährige Gedanken über Kundschaft macht und der denkt quasi an andere Ende 50-Jährige und nicht an die Anfang 20-Jährigen,
genau.
Dann wird das natürlich genauso ein Problem sein.
Und das ist ja auch, wieder wenn du es auf Thema Führung beziehst, eine Kunst, ja, rauszukommen aus diesem bescheuerten Ich bin der Nabel der Welt. Also, die muss klar sein, natürlich ist deine Realität ja, your perception is your reality, ja. Aber das sind nicht deine Kunden. Und das ist ja auch, deswegen, ich habe eben erwähnt, da als ich da 2020 dann Zeit habe, ich mein Buch geschrieben, ich habe es halt genannt, das DJ-Prinzip des Managements als Grundidee des digital vernetzten Zeitalters. Warum? Weil
Wir alle, verlinken das auch mit in den Shownotes Clemens. Ne?
Ja, sehr gerne. Aber, also ist lang zu lesen, aber da habe ich alles mal zusammengefasst, was ich in 10 Jahren da irgendwie... Warum heißt das für das Grundprinzip? Weil ein guter DJ, schau dir die weltweiten Musikcharts an, der versteht die andere Marktseite. Früher hast du einen Song produziert, isoliert im Studio. Das war so, ne, bis die 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Dann haben die DJs angefangen zu mixen und zu scratchen, weil sie gesagt haben, dein Produkt aus dem Studio ist ganz gut, aber wenn ich mixe und scratche, tanzen die Leute mehr. Und dieses Wissen ist dann zurück ins Studio gewandert. Heute sind die Top-Musik-Acts ganz viele ehemalige DJs oder du kannst Berufsbild gar nicht mehr verändern. Ja. Also es geht darum, die digitale Welt, die Welt deiner Kunden, jeder Like, Comment, Klicks, Suchen, Downloads, ist die größte Tanzfläche der Welt. Nur Top-Entscheider in der alten Welt hatten überhaupt kein Feedback. Im Kern ist ja die digitale Welt die größte Marktforschungsrevolution. Nicht, was frage ich Leute, was sie glauben, tun würden, sondern ich kann in Echtzeit sehen, was sie tun. Und wenn da keiner Like, kommen, klickt und so weiter, dann ist das halt, dann interessiert es einfach auch keinen. Deswegen brauche ich auch als Top-Führungskraft, der in der alten Welt groß geworden ist, brauche ich Demut, dieses, was wollen Sie mir erzählen? Ich kenne das seit 30 Jahren. Nein. Nimm es doch als, du hast die größte Echtzeit-Marktforschung aller Zeiten. Darum geht's eigentlich. Du weißt, musst nicht mehr Jahre warten, sondern du hast das sofort als Feedback. Und nochmal, das Übertragen der alten Denkmuster. Ich kann mich noch erinnern, aber so lange ist es ja auch gar nicht her. Da waren auch so, wo davor sagst du sogar, da waren wir auch lange drin. Ich fand da ganz viele Leute ganz toll, aber da waren auch ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, was wollen Sie damit? Wir haben unser Video, wir haben unseren TV-Spot übertragen auf YouTube, hat keiner geliked. Ja.
Ja.
Dann weißt du, dass das wohl nicht so toll war.
Ja.
Ja, das ist ja einfach nur, dass du einen Rückkanal hast. Du kannst jetzt DJ spielen. Dahinter hängen natürlich dann, jetzt nicht nur bei Vodafone, bei allen, die ganze klassische Werbewelt, die sich alle irgendwelche Preise verliehen haben. Aber da war doch nie das, was nie als Kategorie war, war der Erfolg beim Kunden.
Ja. Nie. Das stimmt, ne? Dieses Feedback.
Das ist ja völlig irre. Ja. Was, wenn ich das immer gehört habe, dann ist ja das sind ganz erfolgreiche, das ist die Agentur XY in der Werbewelt, die haben 18 Preise. Das heißt, wir haben es gegenseitig in der Branche Preise verliehen, was die anderen toll fanden. Aber wo ist denn die Kategorie gewesen? Wie viel hast du damit verkauft? Wie viel kam das eigentlich beim Kunden an? Und da ist halt Social Media oder digitale Welt eine Revolution geworden.
Am Ende, was die YouTuber, Influencer, die
wir vorhin hatten. Das sind die also man kann ja davon halten, was man möchte. Aber ich rede jetzt nicht von den Leuten, die dann ihre Bekanntheit übertragen haben, sondern die klassischen YouTuber, Streamer bei Twitch oder irgendwas, die haben sich das erarbeitet. Ja, da wurde keiner gezwungen, sie haben sich durch gute Inhalte das erarbeitet. So, das haben
also halt zielgruppengerechte
natürlich.
Inhalte, ne?
Und deswegen sage ich auch mal, ob du
jetzt gut findest, da eine Stunde da so ein Gamer zuzugucken oder ich, ist ja völlig irrelevant.
Genau,
ne?
Aber das meine ich mit der Demo. Du musst ja damit raus, dieses, das würde ich nie tun, wen interessiert das denn? Ja, komm mal daraus raus. Das meine ich mit DJ. Du kannst sehen, dass es Leute interessiert. Ja, ich sag mal, ich bin Fan des ersten FC Köln. Deswegen kann ich doch nicht sagen, ja, also, wie kann man irgendeinen anderen Verein gut finden? Das ist ja völlig absurd. Das ist ja völlig irre. Und andere werden sagen, wie kannst du Fan des ersten FC Köln sein? Das ist ja bescheuert. So, das heißt, das meine ich mit Demut. Und da haben wir natürlich wieder das Problem bei Führungskräften. Demut ist sehr oft keine grundsätzliche Führungskraft gewesen, Kompetenz gewesen. Sondern da war in ganz vielen Branchen Alpha-Tierchen. Ich entscheide das jetzt und da müssen wir alle durch und überhaupt. Und die Transparenz der digitalen Welt zeigt halt auch sehr oft, dass eben die Entscheidungsdurchsetzungskraft sehr oft eben einfach gezeigt hat, dass das Schwachsinn war. Und dafür brauche ich dann Demut. Da brauche ich auch andere Führungskräfte. Deswegen haben wir schon auch einen Wandel in dieser Struktur. Also Führungsprinzipien, die in dieser Vorwelt, in der ganz viel unklar war, in der digitalen Welt, wo ganz viel messbar ist, dann eben nicht mehr gefragt sind. Und das muss ich ja eben auch verstehen. Ja, und das muss ich auch annehmen. Das muss ich als Vorteil annehmen. Wenn ich das nicht als Vorteil annehme, sondern es doof finde, dann werde ich auch, glaube ich, nicht gut da reinführen können. Mhm.
Clemens, es schreit nach einem zweiten Podcast, würde ich sagen. Ich habe mich großartig mit dir unterhalten. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar ist meine Frage, welche Pressemitteilung würdest du gerne von dir, deinem Unternehmen oder über das Thema Führung, Transformation in den nächsten 12 Monaten lesen?
Pressemitteilung, du meinst jetzt, das ist ja schon Widerspruch, ich würde einen LinkedIn-Post machen wahrscheinlich.
Ja, dann machst du einen Link. Welchen LinkedIn-Post würdest du gerne lesen?
Ich gerne lesen würde. Ach, ich würde mich, über vieles freuen, aber ich würde mich freuen, dass da steht auf einmal, Mensch, also als Standortpatriotismus würde ich sagen, Mensch, Deutschland hat ganz viele Denkmuster abgelegt, wir machen uns jetzt daran, die digitale Neuland zu erobern, anstatt die ganze Zeit zu versuchen, die Erfolgreichen dort einzuhegen. Und als Menschheit würde ich mich freuen, wenn da stehen würde, ach super, wir haben verstanden, dass die digitale Welt im Prinzip eine super Chance ist, anderen zuzuhören, Dialoge und Diskurs neu aufzubauen, anstatt zu sagen, wenn du das und das gut findest, dann entfreunde mich. Das heißt, selber Filterblasen zu bauen. Das würde mich sehr freuen, weil es ist halt immer die Möglichkeit, Nähe neu herzustellen. Wenn wir das lesen, dass wir als Menschheit erkannt haben, dass wir eine Nähe und Begeisterung und Diskurs neu herstellen können. Und eben, wie gesagt, wenn Deutschland. Ich mache mir so ein bisschen, das hat aber nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, dass eben, mache ich ein bisschen Sorgen, dass wir die Wertschöpfungsfaktoren des digital vernetzten Zeitalters in Deutschland nicht so wertschätzen wie die Wertschöpfungsfaktoren des Industriezeitalters, wo wir mal sehr erfolgreich waren. Und das sollten wir tun, wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen.
Clemens, ich halte die Augen offen. Ich bin ja auch sehr intensiv bei LinkedIn unterwegs und wir halten Ausschau nach genau diesen zwei Posts. Clemens, ich danke dir. Hat super viel Spaß gemacht. Danke für das großartige Gespräch.
Ja, sehr gerne. Immer wieder.
Das war eine neue Folge von Führen mit Herz und Verstand. Toll, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte direkt jetzt eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und gutes Gelingen bei dem, was auf dich wartet.